Ihr dürft Platz nehmen und ich bitte dich, Götz, dass du nach vorne trittst und sei gesegnet für deinen Dienst, besonders für die Verkündigung des Wortes Gottes. Amen.
Jawohl. Vielen Dank. Ja, wie versprochen, drei Worte zu mir. Mein Name wurde schon genannt, Götz Pecking, auch der Ort, den ihr sicher aus den Verkehrsmeldungen kennt, wo ich herkomme, Ottendorfer Grillach. Da wohne ich, seit ich 5 Jahre alt bin. Und das sind jetzt schon 40 Jahre, also könnt ihr euch den Rest denken, wie alt ich bin. Ich bin glücklich verheiratet mit meiner Frau Ria. Wir haben 3 Kinder im pubertären Alter mit allen Freuden und Sorgenfalten, die das mit sich bringt. Freuen uns des Lebens. Und ich bin mit 17 Jahren zum Glauben gekommen in Ottendorfer Grillach, bin dort seit vielen Jahren in der Landeskirche, auch viele Jahre Kirchvorsteher gewesen, bin seit 4 Jahren Prädikant, also darf offiziell predigen in Gottesdiensten. Ja, mit was habe ich mein Geld verdient so in meinem Leben schon? Ich bin Dachdecker gewesen, ich habe in einem Callcenter gearbeitet und alles verkauft, was man verschicken kann. Ich habe einen Gesellenbrief als Schornsteinfeger, auch das habe ich gelernt und bis vorletztes Jahr als Schornsteinfeger gearbeitet in Dresden. Und dann bin ich zu Campus für Christus gewechselt. Ich habe den Ruf gehört, mit meinen Gaben Menschen im Glauben zu begleiten, mit dem, was mich ausmacht, Leute dahin zu führen, dass sie selbstbewusst ihren Glauben leben und im Glauben wachsen und dadurch Evangelium verkündigt wird. Das ist unser Hauptschwerpunkt bei Fokus Berufung. Fokus Berufung ist ein Arbeitszweig des Missionswerkes Campus für Christus. Da gibt es noch andere, immer mit dem gleichen Ziel, Jesus bekannt machen, ursprünglich wurde das, so wie der Name schon sagt, auf dem Campus unter Studenten getan. Inzwischen gibt es auch Schülerarbeit, Künstlerarbeit und seit neuestem auch Pro 11. Das ist Evangelisation auf dem Fußballplatz. Das begeistert mich ganz privat auch sehr. Ja, was wir direkt bei Fokusberufung machen, werde ich dann noch sagen. Jetzt möchte ich euch einiges sagen zu dem Predigttext, den ich euch mitgebracht habe. Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und ich habe euch mitgebracht als Text aus dem Brief des Paulus an die Epheser, im 4. Kapitel, nach der Übersetzung Neues Leben, die Verse 11 bis 16. Da schreibt Paulus, er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Dann werden wir nicht länger wie Kinder sein und uns ständig von jeder fremden Meinung beeinflussen oder verunsichern lassen, nur weil geschickte Betrüger uns eine Lüge als Wahrheit hinstellen. Stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Durch ihn wird der ganze Leib zu einer Einheit und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Ich bete. Großer Gott, wir danken dir für dieses dein Wort. Danke, dass wir darüber frei verfügen können. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Heiligen Geist bewirkst, dass dieses Wort in unseren Herzen fruchtbaren Boden findet, dass es aufgeht, dass es wächst und Frucht bringt, dass es Auswirkungen hat auf unser Leben, dass wir es richtig verstehen, dass es uns beeinflusst, sodass wir dir näher kommen und dich verstehen. Amen. Du kannst ja nichts dafür, dass du so bist, wie du bist. Was geht in dir vor, wenn du diesen Satz hörst? Du kannst ja nichts dafür. Also mir geht es so, dass ich da ganz oft zusammenzucke erstmal, weil ich denke, jetzt hat wieder irgendjemand was an mir entdeckt, was ihm nicht passt. Ich habe jemanden enttäuscht. Ich passe nicht in das Bild rein, was er von mir hat. Ich habe mich so bemüht, alles richtig zu machen und trotzdem ist es mir wieder nicht gelungen, den Ansprüchen des anderen gerecht zu werden. Ich habe mich so bemüht und trotzdem begegnet mir dieser Satz ab und zu so als Versuch der Entschuldigung des anderen für mein notorisches Fehlverhalten. Du kannst ja nichts dafür. Du kommst ja aus dem Osten. Du bist ja vom Dorf. Du kannst ja nichts dafür. Du hast ja bloß Hauptschulabschluss. Und übrigens, in deiner Familie waren ja schon immer alle so. Das klingt nicht gut und es kann passieren, dass wir das eben aufgrund des häufigen Hörens so verinnerlichen und dass wir uns wirklich damit abfinden und das als Entschuldigung nehmen. Hey, ich kann ja nichts dafür, dass ich so bin. Andere können das viel besser. Ich kann das nicht machen, weil so bin ich nicht. Bei unserem Predigtext ist es so, dass wir auch in der Gefahr stehen, dass wir die ersten Zeilen lesen und feststellen, boah, das ist doch überhaupt nicht relevant für mich. Da redet Paulus von Aposteln, von Propheten, von Hirten, von Evangelisten, von Lehrern. So geht das los und das klingt doch ziemlich speziell für Menschen, die echt was drauf haben. Und ich finde mich gar nicht wieder. Ich kann mich damit gar nicht so richtig identifizieren. Nicht zuletzt auch deshalb, weil wir in unserer Landeskirche ziemlich oft geprägt sind durch das falsche Bild, wo man das Gefühl hat, dass dieser Vers ganz anders interpretiert wird. Da heißt es meistens, er hat den einen als Apostel, als Propheten, als Hirten, als Lehrer eingesetzt. Die ungute Konzentration der vielen Dienste auf die Person des Pfarrers, der sprichwörtlich die eierlegende Wollmilchsau für die ganze Gemeinde sein soll. Die Folgen sind klar, oft zu beobachten in Landeskirchen, Burnout und Überforderung bei dem einen und die frustrierten anderen, die sich eben nicht wahrgenommen fühlen, die sich nicht gebraucht fühlen, weil ihre Gaben nicht gesehen werden. Und es gibt speziell begabte Menschen, die in unserem Text vorkommen, in den ersten fünf Begriffen, die Paulus hier meint, die berufen sind für Gemeindeleitung und in Führungspositionen, aber wir wollen uns da gar nicht so lange dran aufhalten, sondern wir wollen reinschauen in den Text, wo komme ich vor? Wo spricht der Text mich an? Wo entdecke ich mich wieder? Und das ist gut, dass Paulus da nicht aufhört, sondern dass er eben in den Folgeversen genau das betont, dass die wahre Gemeinschaft der Christen unbedingt ein Miteinander ist. Er spricht vom Wir und bezieht alle mit ein. Wir werden eins im Glauben. Wir lernen Jesus besser kennen und unser Glaube gelangt zur vollen Reife. Und das ist total wichtig, das erklärt er am nächsten Vers, nämlich, dass wir stark und gefestigt im Glauben werden und uns nicht jede daherfliegende Idee oder Ideologie umwirft, jede kuriose Glaubensauffassung aus der Bahn wirft. Und dafür ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft die Nähe Gottes suchen und in der Beziehung mit ihm als Gemeinschaft reifen, damit wir herausfinden, was sein Wille für uns ist. Und dann nimmt Paulus im Vers 16 noch ein weiteres Mal, noch mal bewusst jeden mit ins Boot. Jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Also ganz konkret bindet Paulus die Gesundheit und das Wachstum der Gemeinde an die Vielfalt, an die Gemeinschaft aller, an das Mitwirken eines jeden Einzelnen. Das heißt, wenn du Teil einer Gemeinschaft bist, wenn du hier zur Gemeinde gehörst oder zu deinem Hauskreis, dann hast du eine besondere Aufgabe. Dann bist du nicht nur ein Teil des Ganzen, sondern es ist wichtig, dass du dabei bist. Und es ist Gottes Idee, dass auch du zum Wachstum beiträgst. Und diese Aufgabe ist uns gegeben und wir können nichts dafür, dass wir so sind, wie wir sind. Und im Blick auf das Miteinander als Leib Christi ist das eben durch und durch positiv gemeint. Es ist keine Kritik oder Ausrede, sondern im Blick auf meine Rolle, meine Aufgabe ist das durch und durch positiv gemeint. Auch wenn es erstmal fremd wirkt. Aber Gott hat uns nicht einfach nur gemacht, weil er gerade Freizeit hatte, so wie beim Kinderbasteln, Kiste Kastanien und ein paar Streichhölzer und am Ende weiß keiner wohin mit den ganzen Igeln. Nein, Gott hat einen Plan mit dir. Und er möchte nicht uns gemacht haben und dann mal schauen, ob wir irgendwo hinpassen, sondern wir lesen es im Johannes 15, Vers 16, sagt es Jesus: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr Frucht bringt. Wir haben eine Bestimmung, jeder Einzelne. Und diese Bestimmung haben wir nicht verdient, weil wir uns besonders vorbildlich als Christen verhalten haben, sondern Gott schenkt uns das vom Ursprung her. Und das heißt auch nicht, dass wir jetzt die Pflicht haben, genau das zu tun oder dass Gott uns eine To-Do-Liste schenkt oder mitgibt auf diese Erde mit Aufgaben und dann immer daneben steht und abhakt, was wir alles schon gemacht haben. Und erst dann ist er uns gnädig. Sondern es ist eine Bestimmung und wir haben selbst die Möglichkeit dazu, Ja zu sagen. Aber es ist Gottes konkreter Plan für uns. Und er hat uns mit allem ausgestattet und befähigt, was wir benötigen, um genau dieser Bestimmung gemäß leben zu können. Und Jesus hat gesagt, dass er uns bestimmt hat, Frucht zu bringen. Das heißt, wenn Gott an dich denkt, dann denkt er an Frucht, an Früchte. Gerade jetzt können wir das ja deutlich sehen, was so eine Frucht mit sich bringt. Das ist etwas, was gewachsen ist. Das ist etwas, was richtig gut aussehen kann, was Potenzial hat, auch dafür, dass nächstes Jahr wieder etwas wächst, dass es sich ausbreitet. Und deshalb kann Gott uns so unendlich lieben, weil er als erstes weiß, was für Frucht wir fähig sein können zu bringen. Natürlich sieht Gott auch das, was an uns, in unserem Leben an Baustellen ist, was nicht so gut funktioniert momentan, das bleibt ihm natürlich nicht verborgen, aber er sieht vor allem in uns die Begabungen, er sieht das Reservoir an guten Dingen in dir, was er ja selbst in dich hineingelegt hat. In Ottendorf, wo ich wohne, gibt es eine alte Industriebrache, da kommt man eigentlich gar nicht dran vorbei, wenn man durch den Ort fährt, muss man einfach sehen, das ist so ein richtig hässliches Gebäude, VEB Plaste und Elaste hieß das früher mal. Das ist wirklich ein hässlicher Ort, da sind überall Graffitis, da sind die Scheiben eingeschlagen, überall Birken aus den Dachrinnen und alles drum und dran, kein Mensch will dort gerne sein, darf man auch nicht mehr, weil es ja alles einbruchgefährdet ist. Aber dieser Ort hat Potenzial. So stand es jetzt in unserem Amtsblatt, weil der von der Kommune beauftragte Architekt genau das verdeutlicht hat. Er sieht mehr. Nicht nur den Ist-Zustand mit all den kaputten Dingen. Da ist eine große Fläche in zentraler Lage und trotzdem ziemlich nah zum Grünen. Das ist ideal geeignet für eine Wohnanlage mit Einkaufsmöglichkeiten, mit Gesundheitszentrum. Da sollen Menschen sich wohlfühlen und gut leben können und versorgt sein. Und ich bin da immer total fasziniert, wenn Menschen das so visionär erkennen, was für Früchte möglich sind und wenn sie dann auch noch konkrete Pläne haben, wie man diese Früchte erreichen kann. Wenn wir uns auf uns selbst schauen, dann sehen wir oft nur das, was eben gerade alles nicht geht. Aber wir sollten uns nicht entmutigen lassen, wenn wir uns selbst prüfen oder wenn wir in unsere Gemeinde schauen und da ein bisschen analysieren und wahrscheinlich auch wieder ganz viele Dinge feststellen, die noch keine Frucht erkennbar machen. Gott sieht Entwicklungsmöglichkeiten. Er weiß um das, was in dir angelegt ist, weit mehr als dieser Architekt da in Ottendorf, das mit dem Industriebau sieht, weil Gott hat dich ja schließlich geschaffen mit all dem Potenzial. Und er möchte dich gebrauchen und er hat eine Aufgabe für dich, die gerade du am besten kannst, in deinem Umfeld oder vielleicht auch in deiner Gemeinde. Was könnte deine Aufgabe sein, deine Bestimmung? Wie kannst du dazu beitragen, dass, so wie Paulus es schreibt, der Leib gesund ist, gesund wird und das Wachstum sichtbar wird? Natürlich ist es am Ende Gottes Gnade und Gottes Wirken, dass da etwas geschieht, aber Jesus hat es ganz deutlich zum Ausdruck gebracht, dass er uns dazu gebrauchen will. Wir sind bestimmt, Frucht zu bringen. Zur Frucht ist zu sagen, Früchte explodieren nicht und sind von einem Tag auf den anderen da, sondern sie sind immer eine Folge von Wachstum. Und manchmal geht das schneller. Ich bin da immer fasziniert von meinem Hopfen in meinem Garten, der einen Meter in 3 Tagen wächst. Auf der anderen Seite kennt man auch Flechten im Hochgebirge, die für einen Quadratzentimeter Monate brauchen oder Jahre. Das erklärte Ziel von Gott ist Wachstum. Von Geschwindigkeit hat er erstmal nichts gesagt. Das ist ganz individuell. Aber es soll etwas sichtbar werden, in Form, in Größe und in Gestalt. Und wir sind aufgerufen, mitzugestalten, jeder von uns. Nur darauf zu warten, dass etwas geschieht und sich ausruhen darauf, dass Gott mal bitte was macht, dass er uns verändert, ich kann ja nichts dafür, das ist meines Erachtens nicht genügend. Gottes Plan ist, dass sich, und so sagt es Luther in dem Vers, der Leib selber auferbaut. Und wenn ich mich nicht aktiv aufmache, so wie mich der Vers herausfordert, mich nicht in diesen Prozess hineinbegebe und diesen mitgestalte, dann ist es nicht nur so, dass ich mich nicht entwickle, sondern dann fehlt auch dem Leib mein Anteil, um gesund zu sein. Wie wächst nun der Leib? Was heißt denn das ganz praktisch? Und da nennt uns Paulus im Vers 15 ganz konkret einen Schritt oder eigentlich 2. Lasst uns an der Liebe und der Wahrheit festhalten. Also ehrlich miteinander sein, das kriegen wir hin. Das ist jetzt schon mal, kann man schon mal deutlich sagen, was man vom anderen denkt. Aber dann liebevoll und das in Kombination, da bin ich doch schon persönlich gefragt. Und das ist für mich schon oft eine Herausforderung, das zu kombinieren. Die Merkmale der Liebe sind uns ja am besten, die sind uns bestens bekannt aus dem Korintherbrief. Die Liebe ist langmütig, sie ist geduldig, sie glaubt alles, sie trägt alles und diese ganzen Sachen. Das ist ein herrlicher Katalog, um die Geschwister einzuordnen in der Gemeinde, wie weit die schon sind und zu festzustellen, wie unfertig die schon sind. Und es ist so, dass auch wir als Christen da immer ein bisschen dran gemessen werden. Hey, du bist jetzt Christ? Da steht doch Langmut, Geduld. Wo ist denn das bei dir? Und wir werden da oft dran gemessen und sind dann selbst auch der Meinung, das muss jetzt mit einmal alles funktionieren. Und wehe nicht. Aber gerade hier kommt der Faktor Wachstum ins Spiel. Es sind die Früchte des Geistes, es sind die Merkmale der Liebe. Und ich bin nicht Christ, weil ich genau das alles gut kann, sondern ich bin Christ, weil Jesus mein Herr ist. Weil Christus in mir wohnt und ich Ja gesagt habe dazu, dass er mich verändert. Und erst dadurch können sich diese Merkmale der Liebe entwickeln. Es ist meine Entscheidung, es ist unsere Entscheidung, aktiv in diesen Dingen zu wachsen und sich da immer wieder drin zu üben und sich dran zu freuen, wenn in manchen Bereichen wirklich mal was klappt. Dann werde ich eben nicht so bleiben, wie die anderen meinen, dass ich bin. Sondern Gott wird da Veränderung schenken und mich zu dem entwickeln, was sein Bild ist von mir. Ich bin als Jugendlicher, sagen wir mal, unangenehm gewesen. Für meine Mitschüler, für Lehrer sowieso und damit natürlich auch für meine Eltern. War schon oft eine Herausforderung. Ich musste ständig auffallen durch vorlautes Auftreten. Ich habe Dinge kaputt gemacht, ich habe Unterrichtsstunden gesprengt und ich habe Lehrern auf Klassenarbeiten geschrieben, was ich von ihnen halte. Das waren meistens keine Liebesbriefe. Meine Mutter hat bis heute noch so eine Arbeit. Sie freut sich auf den Tag, wo sie das meinen Kindern zeigen kann. Auf jeden Fall hatte ich es geschafft, meinen Ruf völlig zu ruinieren. Und mein unmögliches Verhalten hat so weit geführt, dass meine Eltern bei der Einschulung meines Bruders gesagt bekamen, passen Sie bitte auf, dass Ihr kleines Kind nicht so wird wie Ihr großes. Mit 16 Jahren lernte ich junge Christen kennen. Und ich ließ mich zur jungen Gemeinde überreden. Na gut, da gehe ich halt damit hin. Und da waren plötzlich Typen, die mich einfach mochten. Die redeten mit mir und nahmen mich so an, obwohl ich eigentlich so ein Depp war, gefühlt. Und ich erlebte, dass ich in ihrer Gemeinschaft angenommen wurde und das hat was in mir gemacht. Und Gott hat diese liebevolle Art der anderen genutzt, um mich zu verändern. Und so bin ich Christ geworden und damit wuchs quasi der Leib. Und in mir selbst scheinen auch Früchte gewachsen zu sein. Ich selber habe das gar nicht so gemerkt und auch nicht beobachtet, aber andere haben das gemerkt. Und lange nach meiner Schulzeit sagte mal die Mutter eines Klassenkameraden, die auch in der Gemeinde war, zu mir: Weißt du, Götz, an dir sieht man, dass Gott wirklich Menschen positiv verändern kann. Da war etwas passiert. Und es muss bei mir auch zukünftig noch viel passieren, aber ich bin zuversichtlich, dass Gott da weiter Früchte wachsen lässt. Und es ist wichtig für uns als Gemeinschaft, dass wir eben genau diesen Blick füreinander haben, dass wir uns in Liebe annehmen und dass wir uns in der Wahrheit voranbringen. Und dazu werden wir direkt motiviert durch den Hebräerbrief, eigentlich der Motivationsspruch für unser Miteinander. Hebräer 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und aufeinander Acht haben heißt auch manchmal, es auszuhalten, dass mein Bruder oder meine Schwester eben manchmal nichts dafür können, dass sie so sind, wie sie sind. Aber die Liebe sieht eben nicht die Ruine oder die Baustelle, sondern die Liebe sieht das Potenzial. Da geht was. Da kann sich was entwickeln. Da ist was angelegt und wir sind beauftragt, uns gegenseitig liebevoll anzunehmen und uns wahrhaftig voranzubringen. Und da ist auch wieder die ganz persönliche Aufgabe: Was ist mein Part an der ganzen Sache? Im Hebräerbrief lesen wir von den guten Werken und dazu möchte ich euch auffordern, bringt euch ein mit dem, was ihr besonders gut könnt. Bring du dich ein mit dem, was du gut kannst. Mach dir da einen Blick auf deine Gaben auch bewusst, dass du nichts dafür kannst, dass du gerade so gut singen kannst. Bring es ein. Oder dass du gerade so gut reden kannst oder dass du so gut organisieren kannst. Es soll ja Leute geben, die können sogar gut Steuererklärung machen. Das ist eine Gabe. Bring sie ein und unterstütze andere damit. Und du kannst auch nichts dafür, dass du etwas nicht kannst. Auch das ist meines Erachtens ein Geschenk Gottes, weil Gott nicht möchte, dass du alles machst. Aber die Dinge, die du besonders gut kannst, die dir leicht fallen und für die dein Herz schlägt, das sind Geschenke Gottes an dich. Das gibt dir Identität und es ist dazu da, um den Leib weiterzuentwickeln. Bring es ein, du darfst es einsetzen, du darfst es selber entdecken und darin wachsen. Und es ist sehr, sehr gut, dass du so bist, wie du gerade bist. Amen. Ich möchte noch beten. Ich danke dir, Gott, dass du jeden von uns einzigartig gemacht hast, dass du dich selbst verherrlicht hast dadurch, dass du jeden von uns wunderbar gemacht hast. Du hast gezeigt, wie kreativ du bist und welche Größe und Allmacht du hast und welche Vollmacht du zeigen möchtest. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns hilfst, dass wir einander annehmen können und dass wir uns selbst annehmen können, dass wir darin immer wieder auch dich erkennen und dass wir uns gegenseitig voranbringen im Glauben und im Wachsen hin zu dir, Jesus. Amen.